Das Thema für heute ist Berufung. In den letzten Wochen haben wir einiges über Schwäche gehört, über Veränderung, über Kraft. Letzte Woche habt ihr was über Mut gehört, ich noch nicht, denn die ist erst seit gestern hochgeladen. Und heute Nacht habe ich es nicht geschafft reinzuhören, mache ich aber noch. Heute möchte ich nochmal das Thema Berufung aufgreifen und dabei so eine Mini-Reise durchs Alte Testament vor allem machen. Ich habe so das Gefühl, Berufung ist das Thema vieler Christen. Und das ist völlig klar, das ist völlig normal. Wir wollen ja alle ein sinnhaftes, ein erfülltes Leben führen. Es gibt da ganz viele Studien dazu, dass das, was Menschen als tiefe Sehnsucht haben, ist, gebraucht zu werden, einen Sinn in ihrem Leben zu sehen, nützlich zu sein. Und da ist es ja eigentlich nur natürlich für das Leben eines Nachfolgers Jesu, wissen zu wollen, wozu er uns genau gebrauchen möchte. Und ich glaube, dass unser Gott, unser himmlischer Vater, so ganz persönlich mit uns ist. Dass er so intim mit uns ist, dass er speziell was für dich hat und speziell was für mich hat. Ich weiß, es gibt Leute, die glauben das nicht, die sehen das eher so universell, aber ich erlebe Gott immer als sehr persönlich, sehr intim. Der kann das leisten. Das bedeutet natürlich nicht, dass Gott abhängig von uns ist, abhängig davon ist, dass wir das auch richtig machen. Und wenn wir einen Fehler machen, dann bricht sein schöner Plan zusammen. Ich meine, er ist immer noch souverän. Aber gleichzeitig ist er auch großzügig. Großzügig in seinem Vertrauen, das er uns schenkt. So dass er uns speziell was anvertrauen möchte. Und das nennen wir ja meistens Berufung. Die Frage ist, wie erfahren wir, was unsere Berufung ist? Wie spricht Gott? Wie finde ich das heraus? Und da lasst uns mal in die Bibel schauen. Ich habe spontan mal 3 Beispiele rausgesucht. Es gibt vermutlich mindestens 70 mehr. Es ist nicht erschöpfend erforscht. Das erste Beispiel, in das ich euch mit reinnehmen möchte, ist Mose und der brennende Dornbusch. Ich lese euch das mal vor. Die Überschrift dazu lautet: Gott gibt Mose einen Auftrag. Arbeitsauftrag, Mose. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose! Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr sagte: Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht, und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Jetzt leben dort noch die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, bestimmt auch noch andere Iter. Ja, ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum, Arbeitsauftrag, geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte: Ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Gott antwortete: Ich stehe dir bei und gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mich an diesem Berg hier anbeten und mir dienen. Mose hat hier eine ganz übernatürliche Begegnung mit Gott, die ihm so ganz plötzlich in seinem Alltag begegnet. Er geht seinem Tagwerk nach, nichts ahnend, mit seiner Herde. Und bäm, plötzlich ist der Himmel offen und ganz nah. Gott offenbart sich ihm ganz direkt, schockierend direkt, ganz nahbar, ganz deutlich. Und so kann man auch zu seiner Berufung finden. Das ist eine Möglichkeit, wie Gott dir sagt, was deine Berufung ist. Nämlich, dass du plötzlich in deinem Alltag von ihm überrannt wirst. Und er sagt, hallo, ich bin hier. Und jetzt lass uns mal reden. Es kann wirklich sein, dass Gott dich überrascht mit einem übernatürlichen Moment, der dich dann prägen wird. Ein Moment, der dich überrollt und der dich verändert und der dich dann begleiten wird, sodass er dich durch Zeiten durchträgt, in denen Zweifel hochkommt oder auch Verzweiflung hochkommt. Das war Beispiel Nummer 1. Gott taucht übernatürlich auf. Lass uns mal das zweite Beispiel anschauen, wie Gott auch berufen kann. Das finden wir in 1. Samuel 3, nämlich Gott redet mit Samuel. Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr den Menschen durch Worte oder Visionen etwas mitteilte. Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts war er wie gewohnt zu Bett gegangen. Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im Heiligtum ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe vor dem Allerheiligsten brannte noch. Da rief der Herr, Samuel, Samuel. Ja, antwortete der Junge, ich komme, und lief schnell zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli sagte, nein, ich habe dich nicht gerufen, geh nur wieder schlafen. Und so legte Samuel sich wieder ins Bett. Aber der Herr rief noch einmal, Samuel, Samuel, und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Ich bin schon da, du hast mich doch gerufen, sagte er. Eli verneinte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Junge, geh jetzt und leg dich ins Bett. Samuel wusste nicht, dass es der Herr war, denn Gott hatte bisher noch nie direkt zu ihm gesprochen. Doch nun rief der Herr zum dritten Mal, Samuel, Samuel, und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte, hier bin ich, jetzt hast du mich aber gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr mit Samuel reden wollte. Darum wies er ihn an, geh und leg dich wieder hin. Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte, sprich Herr, ich höre, ich will tun, was du sagst. Also ging Samuel wieder zu Bett. Da trat der Herr zu ihm und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und der Junge antwortete, sprich nur, ich höre, ich will tun, was du sagst. Ist euch was aufgefallen dabei? Direkt im Vers 1. Zu jener Zeit sprach Gott nur ganz selten mit den Menschen, so direkt. Jesus aber sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Das bedeutet für mich ganz praktisch, dass du so deine persönliche Berufung empfängst, ist sogar ziemlich realistisch. Dass du hörst, was Jesus dir sagt. Dass du dir Zeit nimmst, in die Stille gehst und dann seid da nur ihr. Jesus und du. Oder Jesus und ich. Und dass wir dann darauf hören, was er zu sagen hat. Und wie fühlt sich das dann genau an, wenn er gesprochen hat? Indem man weiß. Indem man weiß, dass man weiß, dass man was weiß. Das ist eine Gewissheit in uns. Das ist mein Weg und den will ich verfolgen. Und dieses Wissen pflanzt Jesus in uns hinein. Ich möchte euch ein drittes Beispiel dafür geben, wie Gott beruft. Auch aus 1. Samuel, ich glaube 16. Gott zeigt Samuel den neuen König. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und sowas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes? Nein, nein, beruhigte er sie, es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Schammah vortreten und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht auserwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Und zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich all deine Söhne? Nö, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Dann nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Ich finde, man könnte alleine durch diesen Text ungefähr 7 Predigten ausarbeiten, weil da so viel unfassbar Cooles drinsteht. Aber jetzt soll es ja gerade darum gehen, wie Gott Menschen auch beruft. Und manchmal beruft Gott durch andere Menschen. Es kann sein, dass er jemand anderem zeigt, was er in dir sieht. Und dass dieser Mensch dich dann herausfordert, das zu verfolgen. Jesus sagt, wir hören seine Stimme, aber manchmal sind unsere Ohren dicht, sodass wir ihn nicht wahrnehmen. Und manchmal ist das Selbstbild, das wir von uns haben, das, was verhindert, dass wir empfangen, was er in uns sieht. Und da ist es gut, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und wenn uns dann eine Person begegnet, die in uns das sieht, was Gott in uns hineingelegt hat und was er noch hineinlegen möchte, was er entfalten möchte. Ich sage ja immer, es ist gut, wie wir sind, aber wir müssen nicht bleiben, wie wir sind. Yay! Wenn jemand kommt und sieht, was Gott in dir sieht und einen Hauch davon erahnt, was Gott durch dich tun möchte, hey, dann Jackpot. Dann lohnt es sich, dem nachzugehen. Und gleichzeitig ist es auch unsere Herausforderung, selbst Königmacher zu sein. Aber dazu wird es vermutlich auch wieder eine extra Predigt geben. Gott spricht also auch durch Autoritäten in unserem Leben. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass wir dieses hierarchische Denken haben, das ist eine Autorität und dem höre ich zu, sondern Autorität in meinem Leben bedeutet, ich schenke jemand dieses Vertrauen. Und höre deshalb auf ihn. Ich folge jemandem nach. Ich glaube, dass der was Gutes für mich hat. Ich erlaube jemandem Autorität über mich zu haben. Und möchte deshalb zuhören. Und möchte deshalb dann Glauben schenken, wenn er sagt, hey, ich glaube, Gott sieht Folgendes in dir. Ihr habt jetzt diese 3 Punkte, wie kann Gott berufen? Wie gesagt, es gibt bestimmt noch mindestens 70 mehr. Das sind jetzt so die 3 sehr prägnanten Punkte, nämlich einmal übernatürlich, einmal durchs direkte Sprechen und das dritte Mal dadurch, dass er andere Menschen benutzt, und zu sagen, hey, komm mal mit. Jetzt wollen wir der Frage nachgehen, wen beruft er? Wie sieht der ideal berufene Mensch aus? Was hat Mose gesagt? Was? Ich? Kennt ihr das? Gott kann mich nicht gemeint haben. Ich bin nicht gut genug. Bin nicht reif genug. Nicht heilig genug. Nicht heil genug. Ich habe zu viel auf dem Kerbholz. Ich bin unbegabt. Mich kann er dafür nicht meinen. Wer kennt's? Ich glaube, dann sind wir mit den Gestalten aus der Bibel eigentlich in einer super Gesellschaft. Lass uns doch nochmal schauen, wen Gott auserwählt hat. Fangen wir doch nochmal bei Mose an. Mose, ein Mann mit Identitätsproblemen. Das muss doch was mit ihm gemacht haben, dass der arme Kerl auf den Nil ausgesetzt wurde, von einer Frau gefunden wurde, die am Königshof arbeitet, dann sagt, ach, geh doch wieder zurück zu, sie wusste ja nicht, dass es seine Mutter war, die wird dich stillen und dann, als er alt genug war, hat sie ihn wieder abgegeben an den Königshof. Ey, was macht das denn mit einem Menschen? Er wusste, dass er eigentlich Hebräer war. Und er wurde dann doch an den Hof gegeben und dort aufgezogen. Das ist doch krass. Ich glaube, jeder, der irgendwie so dieses Thema Elternschaft, ich nenne es mal eine Elternkrise hat, wie ich, sie ist überwunden, kann erahnen, was das mit einer Person macht. Dann war er ja eigentlich garantiert gebildet. Er ist am Hof als Sohn einer, wenn auch Adoptivsohn einer Prinzessin erzogen worden. Der hat eine Ausbildung genossen. Offensichtlich war er ein bisschen jähzornig. Oder zumindest sehr affektgesteuert. Denn er ist sauer geworden und er schlägt einfach mal ein. Das hat sich rumgesprochen, sodass er abhauen musste. Und dann hat er auch noch ein bisschen Sprachprobleme. Es ist ja auch ein bisschen fies, ne? Einerseits gebildet und andererseits, ich kann aber nicht reden. Ja, dann nimm halt deinen Bruder mit. Wir stellen uns diese Gestalten so als die Ideal, also als Chartenhesten in dieser riesen, 5 Stunden andauernden, monumentalen Verfilmung vor, der da salbungsvoll auf dem Berg steht. Hey, da ist jemand mit der Identitätskrise, mit Persönlichkeitsproblemen und den wählt Gott aus, um sein Volk aus der Sklaverei rauszuführen. Oder nehmen wir David, jüngster Sohn. Anscheinend haben die es noch nicht mal für nötig gehalten, irgendjemanden rauszuschicken und zu sagen, übrigens, der Prophet ist da, komm, wir wollen opfern. Nö, das war der Jüngste, den hat kein Hahn interessiert, wo der gerade rumfleucht. Abgeschoben aufs Feld. Jung, null Erfahrung, super Voraussetzung, um König zu werden. Immerhin, schön war er. Wenn man heute mitkriegt, wie die Royals ihre Kinder ausbilden, schon von klein auf irgendwelche Rollen, die sie wahrnehmen müssen. Der arme David. Kommt nichts ahnen von den Schafen. Und kriegt erstmal Öl übers Haupt gegossen und wird dann auch noch so vom Heiligen Geist erfüllt. Hey, mega Abenteuer. Oder kennt ihr die Geschichte von Jona? Jona, der Typ, der keinen Bock hatte. Weil Gott so, hey, ich möchte dich gebrauchen. Und Jona so, ich bin da mal weg. Danke, nein, danke. Der hatte da keine Lust drauf. Und Gott muss richtig schwere Geschütze auffahren, um den zu überzeugen. Erst einen Sturm schicken und dann mal eben 3 Tage in so einem Walbauch verbringen. Seit Findet Dori wissen wir ja, wie sich das... Ah nee, Findet Nemo war das. Wissen wir ja, wie sich das anfühlt. Und erst dann macht er mit, aber widerwillig. Und ist hinterher noch total angepisst darüber, dass Gott sich gnädig erweist und Ninive nicht in Schutt und Asche legt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie der mit Gott umgeht. Das ist so, nee, deswegen wollte ich nicht. Ist jetzt eh alles umsonst gewesen, dass ich hier als Endzeitprediger durch die Stadt getigert bin. Jetzt machst du sie noch nicht mal platt. Ihm wurde ein schönes Armageddon verwehrt. Und da sitzt er da unter so einem Strauch und schmollt, schmollt, schmollt. Das ist, ey, Gott hat Humor. Unser Leitspruch, einer unserer Leitsprüche lautet, wir arbeiten mit den Motivierten. Gott hat offensichtlich nicht mal das nötig. Oder gucken wir uns mal Saulus, der später zu Paulus wurde, an. Da hat Gott ja irgendwie auch Mega-Humor bewiesen. Wen sucht er sich aus? Denjenigen, der richtig viel auf dem Kerbholz hatte. Der Christen verfolgt hat, der Menschenleben auf dem Gewissen hatte. Und dem vertraut er so viel an. Paulus hat das Christentum wie kaum ein anderer Nachfolger Jesu geprägt. Ist Gott nicht krass? Also wen beruft Gott? Alle. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht gemeint sein, weil, und du dann deine Liste hast, dann kann ich nur sagen, Gott ist das wurscht. Gott ist das echt wurscht. Unsere Vergangenheit und Begabung und Selbstmotivation ist ihm wurscht, weil er Gott ist. Und seine Gnade reicht für alles aus, auch für mich. Ich habe ja noch gar nicht alle Leichen hier offenbart, die ich im Keller habe. Nach der Frage, wen er beruft, möchte ich abschließend noch betrachten, wozu Gott eigentlich beruft. Also wir hatten erstens, wie? Übernatürlich, durch Sprechen oder durch Menschen. Dann hatten wir wen? All die lustigen Hansel, die es so gibt. Also mich und Jörn und der Katie. Und die Mischung macht's. Und jetzt ist die Frage, wozu beruft Gott eigentlich? Was ist der Inhalt meiner Berufung? Was ist der Inhalt deiner Berufung? Wir denken ja ganz schnell sachbezogen und denken an die Dinge, die wir tun. Beispiel, meine Berufung ist es, Gemeindeleiterin zu sein. So, und da habe ich ein ganz klares Jein dazu. Wozu wir berufen sind, steht in den Evangelien im jeweiligen Missionsbefehl, also Matthäus 28, oder ich lese es jetzt mal hier aus Markus 16 vor. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie in die Hände auflegen, werden gesund. Das ist meine Berufung. Das ist unsere Berufung. Christian Schwarz spricht hier von einer christlichen Universalrolle. Berufung, die wir alle haben, die für jeden gilt. Und was wir als eigentliche Berufung verstehen, ist eher die Aufgabe, in der wir diese Rolle wahrnehmen. Der Rahmen, in dem wir in diese Universalrolle schlüpfen und sie ausfüllen. Und uns ist diese ganz spezielle Aufgabe natürlich wichtig. Denn, um den Kreis wieder zu schließen, wir wollen ja alle nützlich sein, wir wollen gebraucht werden, wir wollen ein sinnhaftes Leben führen. Aber darum geht es eigentlich nicht wirklich. Klar, natürlich geht es Gott auch darum. Aber wenn wir uns diese ganzen Storys nochmal anschauen, von all den Leuten, die Gott irgendwie zu was ganz Speziellem berufen hat, dann sehen wir was? Dass es immer um sein Reich geht. Dass es immer um seine Königsherrschaft geht. Dass es immer um seinen Heilsplan geht. Dass es immer um die Ausführung seines Willens geht. Nicht zwingend um meine Karriere. Das ist ein Nebeneffekt. Und ja, Gott gönnt mir Erfolg. Natürlich. Gott gönnt uns eine Karriere. Klar. Das möchte ich gar nicht sagen, dass er das nicht tut. Aber die Primärmotivation ist es, den Willen des Vaters zu tun. Jesus sagt, trachtet zuerst nach meinem Reich und alles andere fällt euch damit zu. Dieses zuerst danach trachten, dass sein Reich ausgeweitet wird. Und dann kann da von mir aus gerne eine Karriere entspringen. Hey, ich bin auch nicht frei von Ambitionen. Es geht aber um das, was er durch mich tun möchte in dieser Welt. Samuel hatte die Rolle des Propheten. Das war ein fester Job bei denen. Und zwar für mich auch irgendwie ein doofer Job, wenn man bedenkt, wie er nach Bethlehem kommt und alle so, oh, Samuel ist da, was mag das bedeuten? Der tat mir ein bisschen leid. David hatte die Rolle des Königs. Ich sag mal, das war sein Job. Oder Paulus hatte die Rolle des Missionars und Zeltmachers. Und vielleicht ist es deine Rolle, der Lehrer an der Berufsschule zu sein. Oder der Softwarearchitekt da draußen, der das Reich Gottes finanziell mitträgt. Es geht darum, das wahrzunehmen, was Gott in uns hineingelegt hat, um dort sein Reich zu bauen, wo er uns hingestellt hat. Und das ist nicht zwingend, die Gemeindeleitung zu sein. Ist aber auch nicht schlimm, wenn es das ist. Und letztendlich geht es aber auch dabei nicht darum, dass mein perfektes Tun das alles bestimmt, sondern es geht immer, immer, immer um Beziehung. Wir können uns in unserer Berufung nur entfalten, wenn wir unsere Beziehung zum dreieinigen Gott pflegen. Denn sie ist die Quelle. Sie ist die Quelle der Berufung und sie ist auch die Quelle, die das nährt. Dann kann sich das auch gesund entwickeln. Und auch da ist ja die Bibel sehr beispielhaft. Wir haben gelesen, dass David vom Geist Gottes nicht verlassen wurde. Jesus sagt auch, er verlässt uns niemals. Wir lesen aber gleichzeitig auch, wie viel Übel David heraufbeschworen hat, wenn seine Beziehung zu Gott durch Selbstsucht so eine Distanz bekommen hat. Gott vertraut uns etwas sehr Spezielles, für ihn sehr Wertvolles an. Wir bewerten das ja manchmal dann nach unseren menschlichen Maßstäben und denken, das ist aber nicht so groß wie das und auch nicht so klein wie das. Aber für ihn ist das, was er uns anvertraut, sehr wertvoll und sehr speziell. Und unsere Aufgabe ist es, nah an seinem Herzen zu bleiben, damit wir das immer vor Augen haben, wie wertvoll und besonders es für ihn ist. Und dann ist diese spezielle Berufung auf einem sehr guten Nährboden. Dann kann sie aufblühen und letztendlich Frucht tragen. Dann kann sich das entwickeln. Abschließend möchte ich sagen, dass wir als L-Team euch wirklich gerne unterstützen möchten, eure Berufung zu entdecken und zu entfalten. Wir begleiten euch wirklich gerne, weil es uns ein tiefes Anliegen ist, dass jeder im Reich Gottes seinen Platz findet, der zu ihm passt, um mitzuspielen. Wir sagen, everybody gets to play. Das glaube ich auch. Und Gott möchte mit uns allen seine Geschichte schreiben. Amen.
Amen.